Ja, wir sind gespannt. Wir haben einige Predigten schon von ihm darüber gehört, aber wir sind trotzdem gespannt und vertrauen Gott und dem Heiligen Geist, dass er durch Hartwig zu uns lebendig sprechen kann und auch in unserer Situation lebendige Worte weitergeben kann. Genau. Wenn du magst, Hartwig, kannst du kommen, wir beten für dich. Wir haben in letzter Zeit immer einen Übersetzer gebraucht, der überlegt. Aber du wisst, wir brauchen keine Übersetzung, das ist voll erleichtert. Genau. Schön, dass du da bist. Und genau. Genau, und wir wollen für dich beten am Anfang. Helmut, genau. Jesus, wir danken dir für unseren Bruder, Jesus. Wir danken dir, dass du, ja, dass du das so geführt hast, Jesus, dass er heute hier ist, Jesus. Wir nehmen das als ein Geschenk von dir, von unserem Herrn Jesus, und wir wollen dich einfach dafür danken, Jesus. Wir wollen dich einladen, Heiliger Geist, dass du jetzt mit aller Salbung, die auf unserem Bruder ruht, Jesus, dass du ihm offen kommst und dass er dein Wort verkündigen kann in aller Freimut, Herr. Und dass du durch zu unseren Herzen redest, Jesus. Wir bitten dich, Jesus, dass wirklich alle Theologie und allen Verstand, der in uns drin ist, durch dein Wort zerschmettert und dass es wirklich ins Herz hineinkommt, Jesus. Und darum bitten wir dich, Jesus. Wir brauchen lebendige Worte und darum bitten wir dich, Jesus, als deine Kinder, dass du uns lebendige Worte schenkst, Herr. Dein Wort steht geschrieben, wenn wir um Brot bitten werden, dann wirst du uns Brot geben, Herr. Und wir wollen lebendiges Wort heute haben, Jesus. Und wir segnen halt dich, Jesus, dass deine Gemeinde macht uns eins mit dem, was er predigt, Herr. Und wir wollen dich darum bitten, dass du durch den Heiligen Geist durch ihn redest, Jesus. Halleluja, Jesus. Ja, Amen.
Amen. Ja, Halleluja. Ihr vielgeliebten des Herrn. Ich weiß nicht, wie ihr es geschafft habt, die Gunst Gottes in einer solchen krassen Weise zu bekommen. Aber ich denke, ihr seid euch dessen bewusst, dass der Herr euch den Greg hierher gebracht hat und nicht nach Dortmund und nicht nach Düsseldorf und nicht nach Flensburg, sondern hierher, ist ein gewaltiger Liebesbeweis Gottes. Irgendwie hat Gott was an euch und er sagt, die werde ich beschenken. Und zu dem komme ich in besonderer Weise. Seht, das war eine gewaltige Ehre. Ich kenne Greg nicht sehr tief, aber habe ihn einige Male getroffen, habe eine ganze Reihe von Botschaften gehört. Und ich weiß, dass er in dieser Zeit ein Geschenk Gottes für Deutschland ist. Er ist ein Geschenk Gottes für Deutschland. Ich bin ein bisschen länger dabei als manche von euch. Und ich kann auch über 30 Jahre charismatische Bewegung in unserem Land zurückschauen. Und niemals mehr als in dieser Zeit haben wir eine Botschaft gebraucht über, wer ist Jesus und was ist Demut. Niemals haben wir das mehr gebraucht als in dieser Zeit. Und entweder das Volk Gottes öffnet sich für diese Botschaft und nimmt die an und sucht gibt Raum für Gott, dieses Wesen Jesu, diese Demut zu entwickeln, oder mit der charismatischen Bewegung ist es ganz bald völlig zu Ende. Aber nicht mit Gottes Reich. Nicht mit Gottes Plänen. Gott macht etwas Neues. Sieh, ich schaffe etwas Neues. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es nicht? Gott macht etwas Neues. Gott ist nicht angewiesen auf Menschen, die einmal gebrannt haben und dann das Feuer des Heiligen Geistes dann irgendwie eingetauscht haben gegen leblose Formen und Gott sagt, ja schade, das habe ich ihm gegeben, das war's jetzt. Nein, Gott beginnt wieder neu. Er beginnt wieder neu. Ja. So will ich euch da sehr ermutigen, dass ihr das ganz, ganz, ganz groß schätzt als ein Vorrecht, als eine Auszeichnung Gottes und auch als eine Verantwortung. Ja. Also wir können die Uhr danach stellen, diese Botschaft, die Greg gegeben hat, ist nötig, aber gleichzeitig sehr, sehr unwillkommen beim Feind. Und er wird aus allen Rohren schießen. Das verspreche ich. Das wird so sein. Weil Der Stolze hasst die Botschaft von Demut. Er hasst sie, ohne dass er darüber nachdenken muss. Das ist ganz, ganz tief in ihm drin. Und er wird Menschen und auch Leiter inspirieren, diesen Hass auszulösen. So, ihr habt nicht nur ein Privileg, ihr habt auch eine Verantwortung zu schützen, zu helfen, eine Mauer des Gebetes zu bauen, um gerecht und mit ihm zu sein in den Kämpfen, die kommen werden. Es ist eine gewaltige Schlacht im Gange. Ich habe auf dem Herzen zu starten heute Abend mit etwas, was ihr vielleicht nicht so erwartet habt, ich auch nicht. Gut, ich werde sprechen über Gemeinde, wahrscheinlich heute Abend, hoffe ich, sonst morgen haben wir auch noch Zeit, aber auch das, was ich heute Abend, heute Nachmittag bringen möchte, es geht um Gemeinde und zwar um eigentlich das Grundlegende, um die Identität der Gemeinde. Dass wir ein Verständnis bekommen, wer sind wir überhaupt, wofür sind wir da, was ist eigentlich unser Auftrag. Man weiß es aus der Wirtschaft, Leute, die mit Wirtschaft zu tun haben, ich nicht, aber habe ich mir sagen lassen, wenn eine Firma oder die Beteiligten einer Firma ein klares Bild haben, wer sind wir, was machen wir, wofür gibt es diese Firma, was ist der Auftrag dieser Firma, was will die eigentlich, warum gibt es die? Je klarer jeder Einzelne, bis hin zum Pförtner, dieses Verständnis hat, umso effektiver wird diese Firma funktionieren. Okay, Gemeinde ist keine Firma, aber es ist ein Grundgesetz, einfach eine Gemeinschaft von Menschen, die eine Identität hat, die ein Ziel hat, die weiß, warum sie zusammen ist, die weiß, was sie will, wird andere Resultate haben und anders miteinander vorwärts gehen, als ein Haufen, die kommen zusammen. Und eigentlich, wenn du sie fragst, sie wissen gar nicht, warum sie zusammenkommen. Sie wissen überhaupt nicht, was sie ausmacht und was ihre Identität ist. So, ich will sprechen über die Identität der Gemeinde. Lass uns einmal gehen zu Offenbarung. Offenbarung, ziemlich am Ende. Offenbarung 19. Und Vers 6, ich hörte... wie die Stimme einer großen Menge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie die Stimme starker Donner, die sprachen Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, ist König geworden. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine glänzend reine Leinwand zu kleiden, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. In dieser wichtigen Passage, fast am Ende der Bibel, sehen wir diesen Zusammenhang zwischen der Gemeinde als Braut, die durch einen Prozess gegangen ist und eine Identität gefunden hat, sich erkämpft hat als Braut und dem Wiederkommen des Königs. Jesus soll und muss und wird wiederkommen. Und er wird regieren als König. Einige Lieder haben noch einen Bezug heute Abend dazu. Ja, es wird eine Zeit sein, wo kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein. Es wird eine Zeit kommen, wo die Sünde von diesem Planeten verbannt sein wird. Wo der Satan und dämonische Mächte keinen Zugang mehr zu den Herzen der Menschen haben werden. Und das wird die Zeit von Frieden und Wohlergehen und Harmonie sein und von einem echten Frieden und einem konstruktiven Miteinander. Und für viele ist das, obwohl sie gläubig sind, eine Illusion oder ein ferner Traum und sie können sich das nicht vorstellen. Und das hängt damit zusammen, dass das Sichtbare uns stärker prägt als das Wort Gottes. Aber wir brauchen diese Sicht. Es geht darum, der König muss zurückkommen. Und bevor nicht die Gemeinde Braut wird, gibt es keine Möglichkeit, dass der König zurückkommt. Denn die Aufgabe der Braut ist, den Teppich auszurollen. Die Aufgabe der Braut ist, die Tür aufzumachen, zu den uralten Pforten zu sprechen. Hebt euch, macht euch auf, der König der Herrlichkeit kommt. Das ist die Aufgabe der Braut. Und wenn ich so durch die Lande reise, und das ist meine Aufgabe seit vielen, vielen Jahren, seit 14 Jahren, reise ich kreuz und quer durchs Land und sehe viele verschiedene Gemeinden. Fast nirgendwo sehe ich auch nur den Ansatz von, wir wollen Braut sein. Wir haben ein Verlangen und wir haben dieses Verständnis. Unsere Aufgabe ist, den König zurückzubringen. Gemeinden sind da, um zu wachsen, denken sie. Gemeinden sind da, um gewaltige Gebäude zu bauen oder irgendwie in Konkurrenz miteinander irgendwie größer zu werden oder auf der Top-20-Liste von Platz 17 auf Platz 10 irgendwie zu rutschen zu den größten Gemeinden im Land oder irgendwie solche fleischlichen Spielereien. Es gibt viele Gründe, warum Gemeinden existieren, aber es gibt wenig Gemeinden, die diese Identität haben. Wir sind dafür da, um den König zurückzubringen. Es geht uns nicht um zahlenmäßiges Wachstum. Es geht uns nicht um Bekanntheit. Es geht uns nicht darum, wie viele Leute unser Gemeindeblättchen beziehen oder irgendwie so etwas. Oder was andere Leute in der Stadt oder in der Region über sagen. Uns geht es um eins. Wir wollen ihm gefallen. Wir wollen da sein für ihn, für seine Zwecke. Wir wollen leben, damit sein Herz froh wird. Wir sind dafür da, ihm Bahn zu machen. Und wenn eine Gemeinde anfängt zu ahnen, das ist, warum sie existiert, und dann anfängt zu suchen, zu forschen, zu graben und tiefe Gemeinschaft in dem Heiligen Geist zu haben, sagen, das ist das Ziel, das ist die Identität, die wollen wir haben, dann wird es ein paar Jahre dauern, aber wir wachsen hinein in das. Und dann wird Gott mit uns sein, wie das bisher niemand zuvor gewesen ist. Diese Geschichte, die Gemeinde wird die Braut, das ist Gottes Anliegen. Das ist Nummer eins. Und alles andere ist dem untergeordnet. Und wenn die Nummer eins nicht Nummer eins ist, können wir evangelisieren, aber es kommt nicht aus der Motivation. Wir wollen das Herz des Königs froh machen. Es kommt aus irgendeiner anderen Motivation. Und wenn wir uns da hineinbegeben und sagen, das ist das Thema jetzt und das ist das Thema der nächsten 10, 20, 30 oder wann immer Jesus wiederkommt, Jahre, wenn wir das verstehen, darum geht es, ja, dann beflügelt uns eine Motivation und ein Glaube, weil wir wissen, nirgendwo werden wir mehr die Unterstützung, den Rückenwind des Heiligen Geistes bekommen, als wenn wir danach trachten. Wir wollen eine Brautidentität. Weil das ist der Traum, das ist das Ziel, das ist die Sehnsucht des Vaters. Der Vater hat einen gewaltigen Eifer und er will seinem Sohn und er wird seinem Sohn eine Braut geben. Und zwar eine herrliche, eine makellose, eine reine, eine fleckenlose Braut. Ohne ein Hurenherz, das sich an jeden X-Beliebigen, der da vorbeikommt, verschenkt. Sondern die sich rein bewahrt, die sagt, wir wollen für ihn leben, wir wollen nur eins, wir wollen nur seinen Willen tun, weil wir sein Herz bekommen haben. Und was war das Herz von Jesus? Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Der Vater ist bei mir, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Jesus hatte nur ein Ziel auf Erden. Er hatte nicht das Ziel, Pharisäer zu schockieren. Er hatte nicht das Ziel, Kranke zu heilen. Er hatte nicht das Ziel, irgendwie ein Ministry aufzubauen. Er hatte ein Ziel, den Willen des Vaters zu tun. Und er hat diesen Willen getan. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Wenn wir das nur glauben würden und auf alles, was wir lesen über Jesus anwenden würden, unser Bild von Jesus würde total gesprengt werden und erweitert werden und klar werden. Und wir würden rauskommen aus dieser Hollywood-Vorstellung über Jesus. Und unsere ganze humanistische Vorstellung über was Liebe ist, würde aus dem Fenster rausfliegen, weil wir Gott sehen auf eine ganz andere Art und Weise. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. So, wenn wir sehen, wie Jesus Pharisäer schockiert, ist das die Liebe Gottes? Wenn wir sehen, wie Jesus voll heiligen Zorn den Tempel reinigt von Dingen, die da nicht hingehören, ist das die Liebe des Vaters? Und wenn wir die Liebe des Vaters in der ganzen Breite sehen, wird das die Art und Weise, wie wir miteinander und mit anderen umgehen, revolutionieren. Weil so wie wir denken, wie Liebe ist und wie wir sie wahrnehmen, so wird auch unser Verhalten sein. und an vielen, vielen Stellen, statt der feurigen, leidenschaftlichen Liebe Jesu, sehe ich ein ADAC-Evangelium. Seid nett zueinander. Jesus war nicht nett. Jesus war feurig. Brennend. Nur ein Verlangen, ich will meinen Vater erfreuen. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Das war Jesus, alle Zeit. Nicht ab und zu mal denke ich auch an ihn, sondern alle Zeit. Und der Heilige Geist ist uns zuallererst zu diesem einen Zweck gegeben, dass dieses selbe Leben jetzt in uns hervorkommt. Darum haben wir den Heiligen Geist bekommen, für nichts anderes. Und wenn wir den Heiligen Geist gebrauchen, und das ist nicht Nummer eins, wir werden in allem möglichen dummen Zeugs landen. Der Heilige Geist ist uns gegeben, um dieses Leben Jesu, diese Leidenschaft für die Ehre des Vaters in uns hervorzubringen. Und das heißt, sobald wir uns darauf eintunen, haben wir einen Rückenwind, haben wir eine Ermutigung, haben wir eine Schubkraft in unserem Leben, die sonst nirgendwo zu finden gibt. Der Heilige Geist ist gekommen, das Leben Jesu in uns zu wiederholen. Und das Wunderbare ist, egal wie die Gemeinde jetzt aussieht, egal was wir hören von Crash und Zusammenbrüchen und Irrungen und Skandalen und all den Dingen, am Ende werden wir eine herrliche Braut haben. Das steht fest. Ich habe das Buch bis zu Ende gelesen und da steht es. Die Frau hat sich bereitet. Die Hochzeit ist gekommen. Sie hat den Job erfüllt. Sie hat den roten Teppich ausgerollt. Sie hat mit dem Heiligen Geist vollständig harmoniert und mit dem Heiligen Geist in völliger Übereinstimmung gerufen: Komm, komm, Herr Jesus. Und dieser Ruf ging in den Himmel und er kam. Das ist, wie es enden wird. Und das Ende der Sünde, das Ende der Herrschaft des Teufels, das Ende von Gemeinheit und von Bosheit und von Schmerzen, die wir einander zufügen. Das Ende davon ist der Anfang des Lebens, der Anfang einer neuen Menschheit, unter Gott. Jesus selber wird kommen auf diesem Planeten und wird regieren. Das ist, was die Bibel sagt. Der König wird regieren von Jerusalem aus. Das bedeutet, es gibt eine Straße, eine Hausnummer, eine Faxnummer, eine E-Mail-Adresse für sein Office. Ganz real, nicht irgendwie in den Wolken, ja, irgendwie Gott regiert. Nein, der König wird regieren und in einem Augenblick alle widerspenstigen Regierungen dieser Welt, die gegen die Herrschaft Christi sind, absetzen und ersetzen. Und das ist die Aufgabe der Gemeinde, als Könige und Priester mit Christus zu regieren auf diesem Planeten. Und es ist keine Kleinigkeit. Und wir können nicht sagen, du, das ist weit weg. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Gemeindekram. Jetzt kümmern wir uns um unseren Job und unsere Karriere und dies und das. Und wenn wir noch Zeit übrig haben, du, später im Rentenalter, dann können wir auch mal an Jesus und seine Wiederkunft denken. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Trachtet zum erst nach dem Reich Gottes. Früher habe ich gedacht, das Reich Gottes, nach dem Reich Gottes zu trachten, heißt Missionar aussenden. Aber in meiner Elberfelder Bibel, jedes Mal, wo Reich Gottes steht, ist die Fußnote die Königsherrschaft Gottes. Und seine Herrschaft beginnt in meinem Herzen oder sonst nirgendwo. Im Herzen muss er regieren. Das heißt, alle Wünsche, alle Ziele, alle Pläne, alle Ideen, alle Werte, alle Träume, alles ist ihm untergeordnet, ist in Übereinstimmung mit seinen Gedanken, mit seinen Zielen, mit seinem Wesen, in völliger Übereinstimmung. Und der Tag wird kommen, wo die Gemeinde an diesen Punkt kommt. Der Geist und die Braut sprechen dasselbe. Wir wollen das, was er will, und er will, was wir wollen. Und es ist nicht mehr zu unterscheiden. Es ist eine Stimme. Das wird kommen. Und je klarer wir das vor Augen haben, und je klarer wir uns dem hingeben und davon motiviert werden, sehen, das ist eigentlich, was wir tun sollen. Dafür leben wir. Das ist das Ziel. Danach holen wir uns aus. Von einer Ewigkeit nach der anderen. Aber bis dahin gibt es Arbeit zu tun. Und je mehr wir das Ziel sehen, umso mehr sind wir motiviert und haben Kraft durchzugehen. Und wenn wir etwas brauchen jetzt, Kraftquellen zu finden, um durchzugehen. So wie Jesus, ja, um der vor ihm liegenden Freude willen, erduldete er das Kreuz. Das heißt also, er hat eine Ahnung und einen Vorgeschmack und ein inneres Wissen gehabt von einer gewaltigen Freude vor dem Kreuz. Und diese Freude hat ihm Kraft gegeben, durch dieses Leiden hindurchzugehen. Und ich glaube, das ist eine doppelte Freude. Es war die Freude, er wird vor dem Vater stehen und sagen, Mission completed. Ich habe deinen Willen getan. Ich habe die Tür aufgemacht für Millionen und Millionen und Millionen von Menschen, die zurückkommen zu deinem Herzen. Ich habe dir gehorcht. Ich habe mein Leben nicht geliebt bis in den Tod. Ich habe dich in allen Dingen geehrt. Das ist die Freude Jesu, den Vater glücklich zu machen. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Und genauso seine zweite Freude ist, er kriegt die Braut. Er kriegt als Lohn die Braut. Und diese beiden Dinge waren eine Realität in seinem Herzen. Und diese geistliche Realität hat ihm Kraft gegeben, durch das dunkle Tal des Leidens und des Abgelehntseins und der völligen Einsamkeit durchzugehen. Und jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Es sind Tage vor uns, von denen wir keine Ahnung haben, wie bitter, wie schwer, wie herausfordernd sie sein werden. Und jetzt in dieser Zeit der relativen Ruhe müssen wir graben, forschen und suchen und Kraftquellen im Himmel anzapfen, aus denen wir lernen zu leben, damit wir ausharren lernen, damit wir Kraft bekommen für diesen Marsch, der vor uns ist. Und an so vielen Stellen im Reich Gottes wird geschlafen und man denkt, ah, die Endzeit, ja, irgendwann, wir sind mitten in dem gewaltigsten Konflikt, den dieser Planet je gesehen hat. Wir sind schon mittendrin und viele sehen es nicht und sind blind und verstehen es nicht. So, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Jesus wird wiederkommen, wenn die Braut bereit ist. Er kann nicht vorher kommen. Er wird nicht vorher kommen. Petrus sagt es, welchem die Himmel, der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Jesus bleibt im Himmel bis zu den Zeiten der Wiederherstellung. Und wenn die erfüllt sind, die Zeiten der Wiederherstellung, wo all das, wovon die Propheten geredet haben, real geworden ist, dann wird er kommen, nicht vorher, nicht vorher. Und Petrus sagt, dass das die Aufgabe der Gemeinde ist. 2. Petrus 2, 12 und 13. Die Wiederkunft des Herrn zu erwarten und zu beschleunigen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Die Wiederkunft des Herrn zu erwarten. Das können wir nur, wenn wir nicht schlafen, wenn wir uns nicht anpassen im Zeitgeist, wenn wir brennend sind im Geist, wenn die Verheißungen uns eine Realität sind und wenn eine Sehnsucht in uns lebt. Der König muss wiederkommen. Davon redet Jesus dann im nächsten Vers. Und er sagt dort, wir warten auf eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Viele Christen haben überhaupt nicht begriffen, dass sie die wahre Friedensbewegung sind. Gerechtigkeit wird nicht durch Demos und Petitionen und Komitees kommen und Eingaben oder Wahlen oder irgendwas. Gerechtigkeit kommt nur auf diesen Planeten, wenn der König regiert. Bis das nicht passiert ist, wird die Sünde, die Bosheit, die Zerstörung, die Selbstzerstörung, die Drogen, all das Leid, alles, was du dir vorstellen kannst. Kinder werden gezwungen zu Pornografie, Kinder werden gezwungen in den Krieg zu ziehen und Frauen werden verkauft und Pastoren knechten ihre Herde für ihre ehrgeizigen Ziele und Männer beherrschen ihre Frauen oder betrügen ihren Partner und Väter sind zornig mit den Kindern. Nenn, was du willst, all das Leid auf dieser Erde. All die Ungerechtigkeit, all die Unterdrückung, all das Böse. Es ist nur eine Möglichkeit, die das aufhört. Nur eine. Der König muss zurückkommen. Denk nur an Abtreibung. Millionen von Ungeborenen werden wegen Urlaubspläne, wegen Vergnügungen, wegen Nichtigkeiten geopfert. Wir schauen uns Alte Testament und denken, ja Mann, da haben die da auf den Höhen geopfert und haben Opfer gebracht, da den Dämonen. Und wir denken, ja, heute ist das nicht mehr so. In einem viel, viel größeren Ausmaß werden Menschenseelen geopfert, um des Vergnügens, um der Bequemlichkeit, um des Luxus, um des angenehmen Lebens. Ein Bruchteil unserer Abtreibungen, oder der allergrößte Teil der Abtreibung, sagen wir es mal so, ist das, was man soziale Indikation nennt. Das heißt, wir hatten die Karibikreise geplant und jetzt kommt das dazwischen. Das ist eine Notlage. Das passt jetzt irgendwie nicht in unser Lebenskonzept. Und die Frau wollte wieder arbeiten und wollte dies und wollte jenes. Soziale Indikation heißt, wir haben Pläne und jetzt stört dieses kommende Leben. Der allergrößte Teil der Abtreibung ist nicht wegen medizinischer Befund, dass man sieht, das Kind hat eine schlimme Krankheit und ist lebensfähig, sondern es ist die soziale Indikation. Und denk an, was du willst. Unrecht in jeder Form. Es gibt eine Möglichkeit und nur eine, die das zu beenden ist. Und das ist, der König kommt zurück. Und die Welt wird nicht den Weg bereiten für Jesus. Die Welt wird nicht rufen, komm Herr Jesus. Sondern es muss die Gemeinde tun. Und wenn es die Gemeinde nicht tut, kann er nicht kommen. Es geht nicht nur um einen Ruf, es geht um eine Identität. Der Ruf muss in Übereinstimmung sein mit der Identität. Es ist nicht ein Gebet, sondern es ist ein Gebet, das in völliger Übereinstimmung ist mit den Realitäten, mit dem Schrei in unserem Herzen. Und Gott hat versprochen, er wird die Gemeinde verändern. Und der Tag wird kommen, wo die Intensität des Heiligen Geistes die Intensität der Gemeinde ist. Komm, Herr Jesus, komm. Und das wird sich ausdrücken in unserer Haltung, das wird sich ausdrücken in unseren Gebeten, in unseren Liedern, in unserer ganzen Art und Weise, wie wir leben. Wir leben für den kommenden König. Und unsere Aufgabe ist, ihn zurückzubringen. Und es gibt viele, viele Gemeinden, die ohne den Hauch einer solchen Sehnsucht existieren. Und sie alle sind nicht brauchbar und tauglich für die Pläne Gottes. Nur die Gemeinde, die sagt, Brautidentität, das ist, was wir suchen. Das ist, was wir haben wollen. Nur die Gemeinde kann die Pläne Gottes voranbringen. Und das ist eine Aufgabe. Das klingt so einfach, ja, die Wiederkunft des Herrn zu erwarten und damit auch zu beschleunigen. Das hat etwas zu tun mit Veränderung unseres Herzens. Das hat etwas damit zu tun, dass wir uns Gott nahen, dass wir seine Sehnsucht kennen, dass wir unser Herz ihm geben und dass er seine Sehnsucht oder sein Eifer, sein Verlangen in uns hineinlegt. Damit hat es etwas zu tun. Und was diese Aufgaben angeht, den Eifer Gottes zu empfangen und in uns zu pflegen und leben zu lassen, sind wir alle ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Alle. Und da gibt es noch so viel mehr und so viel größere Hingabe und Dimension einfach dieses Eifers, der in uns brennen und leben soll und der unser Leben dann bestimmen soll. Wie hat es Jesus gesagt, oder die Jünger haben es von Jesus gesagt, als sie ihn gesehen haben bei der Tempelreinigung. Da dachten wir an das Wort, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Das war Jesus. Dieses Wort wurde Fleisch in dem Moment, als er den Tempel mit diesem heiligen Zorn reinigte und sagte, Schluss mit religiöser Ausbeutung und Manipulation, wo Menschen Geschäfte machen mit dem Gebot Gottes, sie sollen kommen und sollen Gott anbeten. Paulus sagt von sich selbst, 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 2, ich habe um euch geeifert mit Gottes Eifer. Lass mal darüber nachdenken. Gott hat einen Eifer für den Sohn, okay? Ihm den Platz zu geben auf dem Planeten, der ihm gebührt. Seit Golgatha hat Jesus den rechtmäßigen Anspruch, als König zu regieren auf diesem Planeten. Und der Vater wird ihm Recht verschaffen. Der Vater wird dafür sorgen, dass er seinen Thron einnehmen kann. Und das ist der Eifer des Vaters für seinen Sohn. Den Sohn zu ehren mit allen Beleidigungen, mit allen Lügen, mit allen Täuschungen, mit allen Bosheiten, die seit 2000 Jahren über ihn ausgegossen werden, ein Ende zu machen und ihn zu rehabilitieren. Und zu zeigen, wer er wirklich ist. Ihm die Ehre zu geben, ihm den Platz zu geben, ihm die Anbetung zu geben, die seinem Sohn gehört. Das ist der Eifer, den Gott hat für den Sohn. Und dieser Eifer des Vaters wird dafür sorgen, dass wir anders werden. Menschlich stelle ich mir das manchmal so vor, das ist nicht in der Bibel, das ist nur einfach ein bisschen Fantasie, aber manchmal denke ich, so Jesus ist im Himmel und er schaut runter und er sieht sein Volk. Und dann ist es mir so, als wenn er sagt, Vater, hast du nicht einen anderen Braut für mich? Können wir das nicht verändern? Gibt es da nicht einen anderen? Und der Vater sagt, mein Sohn, alles menschlich, das ist nicht in der Bibel, das ist nicht Offenbarung, bitte, 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 ja. Aber der Vater würde sagen, mein Sohn, mach dir keine Sorgen, ich bringe das in Ordnung. Ich gehe runter, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Helfer, ich habe den Heiligen Geist. Und ich werde mein Volk heimsuchen und ich werde sie erschüttern. Und alles, was nicht nied- und nagelfest ist, alles, was nicht vom Himmel kommt, alle Menschenweisheit, alle Ideen, die aus der Welt kommen und mit denen man versucht, Reich Gottes zu machen, all diese Dinge werde ich schütteln und schütteln und schütteln und das fällt alles durch die Roste und es bleibt nur noch eins übrig und das ist das, was nicht erschütterlich ist, was man nicht erschüttern kann. Am Ende der Tage wird es eine Erschütterung geben und die wird alles umfassen. Und sie beginnt im Haus des Herrn und dann wird sie in die Welt gehen. Weil die Gemeinde muss vorbereitet sein, wenn die Welt erschüttert wird. Wenn die Welt erschüttert wird, wird sie vollkommen ratlos sein. Sie wird keinen Plan haben, sie wird keine Antwort haben. Ihre letzte Zuversicht wird zerstoben sein. Sie werden in Panik geraten. Jesus sagt, die Herzen werden verschmachten vor Furcht in Erwartung der Dinge, die über den Planeten kommen. So Panik wird ausbrechen. Und in dieser Panik gibt es Leute, die sich deutlich von denen, die in Panik sind, unterscheiden. Sie gehen aufrecht, sie sind voller Zuversicht, voller Freude, sie schauen auf, sie wissen, die Erlösung ist nahe. Jesus kommt sehr, sehr, sehr bald. Und die bloße Art und Weise, wie sie sich bewegen, wie sie über die Straße gehen, wie sie ohne Angst aus den Augen gucken, wird den Leuten sagen, es muss einen Gott im Himmel geben. Die mächtigste Waffe der Evangelisation wird die Zuversicht und die Angstfreiheit der Kinder Gottes sein, mitten in einem Terror, der hier auf diesem Planeten herrschen wird. Deswegen muss die Gemeinde erst behandelt werden, damit sie, wenn das in die Welt kommt, vorbereitet ist. Und das Gericht muss anfangen am Haus des Herrn. Und das wird kommen, ihr Lieben. Das wird kommen. Alles, was menschliche Weisheit ist, alle falsche Form von Leiterschaft, jeder Missbrauch der Gemeinde, all diese Dinge, die Menschen, die nicht Gott an ihr Herz reingelassen haben, sich ausgedacht haben, um die Gemeinde für sich zu gebrauchen, all das wird ans Licht kommen und wird gerichtet werden. Gott hat versprochen, am Ende, er wird uns Hirten nach seinem Herzen geben. Da kommt eine Liedzeile von Jason Upton. Kennt ihr Jason Upton? Powerful weaklings practice their politics, stealing Jesus' bride. Machtvolle Schwächlinge praktizieren ihre Gemeindepolitik und stehlen die Braut von Jesus. Und der Tag kommt, wo der Vater sagt, nicht mehr, fertig. Genug ist genug. Und heiliger Eifer für den König wird die Herzen erfassen. Eine Welle der Umkehr und der Buße wird kommen aufgrund von der Tatsache, dass wir klare und tiefe Offenbarung über die Heiligkeit und die Schönheit und die Reinheit unseres Gottes haben. Und da wird es nicht mehr möglich sein, dass irgendeiner sich aufschwingt zu einer Position, die Gott nicht für ihn bereitet hat. Es wird nicht möglich sein, geistlichen Missbrauch zu praktizieren. Es wird nicht möglich sein, weil die Erkenntnis des Herrn das Haus des Herrn erfüllen wird und die anderen werden sagen, Bruder, mach auf dieses, wir gehen dem Lamme nach. Spiel du dein Spiel mit dir alleine, aber wir gehen Jesus nach. Was du hier an den Tag legst, ist das Wesen des Teufels. Von dem wir errettet sind, wir haben nichts mit diesem Stolz und diesem Machtspiel zu tun. Mach dein Ding alleine, aber wir gehen dem Lamme nach. Es wird kommen, glaub es mir, es wird kommen. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, aber es wird kommen. Er hat versprochen, er gibt uns Hirten nach seinem Herzen. Und die werden das Volk weiden mit Erkenntnis und Verstand. Und mit religiösen Machtspielen wird es zu Ende sein. Und das wird nicht erst sein, wenn die Braut entrückt ist. Ja? Das ist was für ein Bild, was. Manche denken irgendwie, ja, Sünde, Kompromisse und durch Leben humpeln, irgendwie so auf Krücken, das ist irgendwie normal. Und wir holen irgendwie im Gebet noch ein bisschen Kraft, um zu überleben. Aber wir sagen, Herr, komm bald, wir schaffen es nicht mehr. Also du musst jetzt wirklich wiederkommen, sonst können wir für nichts mehr garantieren. Kommt Jesus für einen solchen Haufen von Schwächen? Nein, was sehen wir in der Bibel? Eine überwindende Braut, eine Braut, die Jesus mehr liebt als ihr eigenes Leben. Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut, das Wort und das Zeugnis und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das ist die Gemeinde in der Endzeit. Jawohl, unter der Herrschaft des Antichristen, falls ich da irgendwie deine Theologie ein bisschen durcheinander bringen darf. Die Gemeinde wird hier sein, wenn der Antichrist kommt. Wieso dann die ganze, wenn es anders wäre, wofür all die Warnungen? Wofür sagte Jesus dann, hier ist das Ausharren der Heiligen nötig, wenn wir entrückt werden, bevor es hier richtig losgeht? Wofür Ausharren? Rede von der Zeit des Antichristen, hier ist das Ausharren der Heiligen nötig. Leute sagen, ja. Da steht ja nicht das Wort Gemeinde nach Offenbarung Kapitel 4. Da steht ja nicht mehr das Wort Gemeinde in Bezug auf die Gläubigen auf der Erde, also die Gemeinde ist im Himmel. Was für ein Argument. Es gibt eine ganze Reihe von Briefen im Neuen Testament, in denen das Wort Gemeinde nicht vorkommt. Heißt das, dass es nicht für die Gemeinde geschrieben wird? Was für eine Logik. Das ist spitzfindige Theologenweisheit. Okay, ich komme vom Thema ab. Der Eifer. Der Eifer Gottes. Und Paulus sagt, dieser Eifer, den Gott hat, hat in mir Wohnung genommen. Das ist gewaltig. Das heißt Herzenseinheit. Das heißt totale Verbindung. Das, was Gott bewegt, bewegte diesen Mann, der einmal so religiös war, der so verblendet war, der dachte, wer den Christen ins Gefängnis wirft, der tut Gott einen Gefallen, der total auf falschem Weg unterwegs war. Gott hat ihn nicht nur gestoppt, Gott hat ihn nicht nur gerettet, Gott hat ihn transformiert. Und das, was im Vater lebte, fing an wahrscheinlich nicht in denselben Dimensionen, aber es hat ausgereicht bei Paulus. Es fing an zu leben in diesem Mann. Und bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Was Paulus hatte, wird die Gemeinde bekommen. Es ist möglich, dass das Feuer der Leidenschaft für den Sohn in Menschen, die jahrelang dem Teufel, dem Geist dieser Welt gedient haben, dass dieses Feuer der Leidenschaft in Menschen wohnt. Es ist möglich. Und es ist nicht nur möglich, es ist unsere Aufgabe. Wir haben diesen Ruf, diese Identität der Braut zu sehen und dem nachzujagen. Das ist unsere Aufgabe. Und das wird viele Jahre in Anspruch nehmen. Und das heißt, dass zahlenmäßig viele andere Gemeinden um euch herum euch längst überholen. Und ihr von den anderen gar nicht wahrgenommen werdet, weil ihr habt Ziele, die sie nicht verstehen. Ihr habt Ziele, die ihnen nichts bedeuten. Aber wir sind dafür da, Gott zu gefallen. Nicht Menschen zu gefallen. Und Menschen zu sagen, wir sind auch eine tolle Gemeinde und wir können auch irgendwas. Gerade neulich saß ich mit Leitern zusammen einer Gemeinde. Und sie machte den einfachsten Dingen mir lauter Erklärungen, warum sie nicht tun können, was die Bibel sagt. Ich sage, ja, warum nicht? Ja, weil die anderen Gemeinden das nicht verstehen würden. Ich sage, wenn dein Ziel ist, die anderen Gemeinden, die im Kompromiss sind, die das Wort Gottes mit Füßen treten, wenn dein Ziel ist, denen die zufriedenzustellen, dann vergesst die Idee neutestamentlicher Gemeinde am besten gleich. Dann vergesst das. Neutestamentliche Gemeinde bedeutet, wir werden im Widerspruch sein zu der großen Mehrheit der Gläubigen heutzutage. Das müssen wir wissen, das müssen wir akzeptieren. Wir werden missverstanden sein, wir werden mit Dreck beworfen werden, man wird Lügen über uns erzählen, man wird uns ausgrenzen, man wird uns nicht für voll nehmen, das ist normal. Wenn du 2000 Jahre Kirchengeschichte studierst, die ein wirkliches Herz hatten für Jesus, waren immer eine verfolgte Minderheit. Immer, immer, immer. Und manche Leute denken, heute ist das anders. Es wird heute und es ist heute genauso. Und darum brauchen wir seine Nähe, darum brauchen wir seinen Trost, darum müssen wir von ihm leben. Unser Wert, unsere Bestätigung kommt nicht aus, was andere Pastoren sagen. Unser Wert kommt aus, gefallen wir ihm. Ist das für ihn gut so? Ist er zufrieden mit uns? Ist er über uns begeistert? Das ist, was zählt. Alles andere zählt nicht. Was Menschen sagen, wen interessiert das? Und das Herz der Braut schaut nur auf, gefällt es dir? Kann ich dich damit erfreuen? Bist du damit zufrieden? Was hoch ist vor den Menschen, ist ein Gräuel von Gott. Es gibt viele anerkannte, hohe Dinge heutzutage in der christlichen Szene, die mit Gott nichts zu tun haben. Sorry, aber das ist die Wahrheit. Nicht überall, wo Christus draufsteht, ist Christus drin. Das ist so. So, wenn wir ihn suchen, wenn wir Realität suchen, wenn wir die Identität der Braut suchen, dann werden wir Verfolgung haben. Wir werden Verfolgung haben. Und je mehr wir das kennen, wovon wir gesungen haben, wir bergen uns bei Gott. Gott ist unser Zufluchtsort. Wir lernen, aus seinem Trost zu leben. Wir lernen, von ihm getragen zu werden. Und wir lernen, der Menschenmeinung abzustellen. Je mehr wir das praktizieren, umso besser und umso tiefer können wir unseren Weg weitergehen und werden nicht aufgehalten, werden nicht abgehalten und abgelenkt. Die große Gefahr heutzutage ist Ablenkung. Und wenn du mal ein paar Jahrzehnte überblicken kannst, dann siehst du, es geht immer Wellen durchs Land. Und mal ist es Heilung, mal ist es Wohlstand, mal ist es Befreiung, mal ist es Spiritual Mapping, mal ist es dies, mal ist es jenes, mal ist es irgendwie neue Gottesdienstformen und Seeker Sensitive. Wellen nach Wellen nach Wellen. Aber wenn du den Ruf hörst, seid meine Braut, dann ist mit den Wellen zu Ende. Du bist nicht mehr ein Surfer auf den Wellen des Zeitgeistes, sondern du hast gesagt, mir geht es nur noch um eins. Ich gehe Jesus nach. Ich will ihn haben. Ich will ihn erfreuen. Ich will ihn ehren. Und ich bin fokussiert auf ihn. Und Lehren machen nur insofern einen Sinn, wie sie helfen, ihm mehr zu gefallen. Lehren sind nicht dazu da, dass wir uns theologische Debatten liefern. Lehren sind nicht dazu da, dass wir andere irgendwie argumentativ besiegen. Lehren haben ein Ziel. Lehren sind gemäß der Gottesfurcht. Und wenn eine Lehre nicht Gottesfurcht hervorbringt, ist es nicht gesunde Lehre. Die gesunde Lehre ist gemäß der Gottesfurcht, sagt Paulus. Das ist das Merkmal. Wenn es Streit hervorbringt, wenn es Durcheinander und Rechthaberei hervorbringt und all diese Dinge, es ist nicht gemäß der Gottesfurcht. So, das ist unsere Aufgabe, die Identität der Braut zu bekommen. Und das heißt zuallererst, wir müssen den Bräutigam sehen. Weil wir werden nie die Identität der Braut bekommen, wenn wir nicht den Bräutigam sehen. Wo soll die denn herkommen? Wir sehen Jesus, den Retter, und werden die Geretteten. Wir sehen Jesus, den Täufer am Heiligen Geist, und werden erfüllt vom Heiligen Geist. Und wir sehen Jesus, den Bräutigam, und wir werden die Braut. Wir müssen ihn sehen. Das ganze Evangelium ist eine einzige Liebesgeschichte. Ganz am Ende seines Dienstes lässt Jesus die Katze aus dem Sack. Eins der letzten oder das letzte Gleichnis. Eins der letzten. Matthäus 22. Das Reich der Himmel ist einem König gleich geworden, der seinem Sohn die Hochzeit macht. Worum geht es im Reich Gottes? Um einen König, der seinem Sohn eine Hochzeit macht. Das ist das Evangelium. Das ist das Reich Gottes. Es geht um eine Hochzeit. Der König macht seinem Sohn eine Hochzeit. Darum geht es. Der Vorläufer von Jesus, er sagt, er hört die Stimme des Bräutigams. Und ist hoch erfreut. Wenn wir die Stimme des Bräutigams hören, werden wir erfreut sein. Wir müssen seine Stimme hören. Wie wir gemocht, wie wir geschätzt, wie wir begehrt sind. Wie wir wichtig sind für ihn. Wie seine Augen nur auf uns gerichtet sind. Das müssen wir hören. Sein Herz, seine Sehnsucht nach uns müssen wir sehen, müssen wir fühlen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir eine Identität bekommen als Braut. Wir können nur Braut werden, wenn wir die Leidenschaft des Königs, des Bräutigams sind. Darum geht es. Das ist unsere Aufgabe, an dieser Stelle Gott wirklich kennenzulernen und sein Herz zu sehen. Eine schöne Stelle in Hohelied 3, Vers 11. Dort heißt es, die große, der Tag der Hochzeit, der Tag der Freude seines Herzens. Der Tag der Hochzeit ist der Tag der Freude seines Herzens. Auf diesen Tag lebt Jesus zu. Darum geht es. Nur weite Teile derer, die die Braut sein sollen, leben nicht auf diesen Tag zu. Sie leben für irgendwas anderes. Und das muss und das wird sich ändern. Und wenn wir nicht auf die Stimme Gottes hören, wenn wir nicht auf das Reden Gottes hören, wenn wir nicht auf das hören, was der Heilige Geist jetzt der Gemeinde sagt, wir werden anfangen zu hören, wenn uns alles unter den Füßen wegbricht. Wenn jede Sicherheit, auf die man sich verlassen kann, ob das die Finanzen sind oder ob das unser schönes Staatsgefüge ist oder was ist es, alles, was erschüttert wird oder erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Damit in der Zeit der Erschütterung man sehen kann, hey, da ist ja was, was nicht wackelt. Da ist ja was, was sich nicht bewegt. Da ist etwas, was in Zeiten, wo alles zerbröselt und zerbricht, etwas bleibt bestehen. Und das ist das Wort, das ist der Thron, das ist der Charakter Gottes. Das kann nicht erschüttert werden. Das Reich Gottes kann nicht erschüttert werden. Wir erben ein unerschütterliches Reich. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, So wir stehen auf den Worten Jesu und deswegen kann uns rumwackeln und wankeln, was will. Wir stehen. Aber das können wir nicht deswegen, weil wir meine Predigt über Stehen gehört haben, sondern weil es in uns hineingearbeitet wurde, weil es eine lebendige Realität in uns geworden ist, weil wir Gott gesucht haben, immer und immer wieder, und unser Herz geöffnet haben und ihm erlaubt haben, in uns ein tiefes Werk zu tun. Deswegen, das ist unsere Aufgabe. Sich nicht ablenken zu lassen, sich nicht zerstreuen lassen, nicht irgendwie denken, oh, das sind friedliche Zeiten und da passiert nicht so besonders viel, also genießen wir das Leben. Dies ist die Zeit der Vorbereitung. Und Gott schaut, wo ist eine Gemeinde, die schreit, die ruft, die betet, die kämpft, die fastet und die sagt, wir wollen dieses Herz der Braut bekommen. Es braucht einen Lebensstil und es braucht feste Beziehungen, wo wir einander ermutigen, wo wir einander mitnehmen, wo wir sagen, Bruder, da geht's lang, das ist der Weg, da schau drauf, lass dich nicht ablenken. Wir brauchen solche Beziehungen. Wir werden das nicht alleine schaffen, nur du und deine Bibel und ein unsichtbarer Gott. Wir brauchen einander, wir brauchen ein ganz neues Verständnis, wie funktioniert Gemeinde. Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die einem Ziel gemeinsam nachgeht. Wir wollen in das Bild Jesu umgestaltet werden. Nicht, wir wollen von 50 auf 500 wachsen. Oder wollen Städte einnehmen und Länder einnehmen. Die Ziele, habt ihr das schon mal gemerkt, werden immer gigantischer. Die Überschriften, die Parolen, die ausgegeben werden, werden immer größer. Las ich auf einer christlichen Website, also unser Ziel ist, die christlichen Werte in die Gesellschaft zu tragen. Ich dachte, wollen wir nicht erstmal versuchen, die christlichen Werte in die Gemeinde zu tragen? Das macht doch viel mehr Sinn, weil wenn wir sie hier nicht haben und wir gehen zur Welt und sagen, hey, ihr braucht christliche Werte. Und dann sagen die, zeigt uns eure Scheidungsraten und wir zeigen uns, dass unsere genauso ist. Was machen wir dann? Hallo, wir haben überhaupt kein Mandat, denen irgendetwas zu erzählen, wenn wir in demselben Schlamassel sind. Wir haben kein Mandat. Und Scheidungszahlen ist ein guter Indikator, wie viel Gottesfurcht und wie viel Hingabe an Gottes wirkliche Wahrheit und wie viel Selbstverleugnung da ist. Gott will die Gemeinde verändern und dann gehen wir zur Welt und sagen, komm, schaut euch unsere Ehen an. Schaut euch unsere wohlgeratenen Kinder an. Schaut euch an, wie wir miteinander leben. Schaut euch an, wie wir Konflikte lösen. Schaut euch an und prüft das mit dem, was ihr habt. Und wenn ihr entdeckt, wir haben nichts Besseres als ihr, dann bleibt, wo ihr seid. Aber wenn ihr entdeckt, wir haben etwas, wonach euch nur alles lechzt und alles in euch verlangt, dann kommt, schließt euch uns an, kommt unter die Herrschaft des Königs. Bei ihm gibt es Frieden, bei ihm gibt es wirkliche Harmonie statt Heucheleien, statt Getue. Aber wie ist es heutzutage? Viele aus der Welt haben schon mal reingeschnuppert in Gemeinden. Und im Gegensatz zu uns haben sie erkannt, das stinkt hier nach Heuchelei und nach Unechtheit. Und sie bleiben weg und sagen, du, ich habe schon genug Stress, ich tue mir das nicht mehr an. Gott will, dass die Gemeinde wahr wird, dass sie echt wird, dass die Unechtheit aufhört, dass die Heuchelei aufhört, dass gespielte Beziehungen, dass all dieses Theater, dass das aufhört. Dass wir wahr sind, echt sind, durch und durch. Das will Gott. Und Gott wird uns dahin bringen. Der Tag wird kommen, wo wir der Welt sagen werden, wenn ihr sehen wollt, wie Jesus ist, schaut uns an. In aller Echtheit, in aller Bescheidenheit. So wie Jesus sagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Und er sagt, gleich wie mein Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Und wir werden einen Tag haben, wo wir der Welt sagen, wenn ihr wissen wollt, die Herrlichkeit unseres Königs, dann kommt zu uns. Schaut euch an, was wir haben. Schaut euch an, wie wir leben. Schaut euch an, wie unsere Beziehungen funktionieren. Schaut euch diese Ordnung, diese Kreativität an. Es ist eine bekannte Tatsache, dass je größer das Maß der Unterdrückung ist, umso geringer ist die Kreativität. Deswegen hat der Kommunismus nichts zustande gebracht. Weil diese Knechtschaft, diese Unterdrückung verhindert Kreativität. Deswegen sahen Ostprodukte so jämmerlich unästhetisch aus. Ja, schon mal Ostautos gesehen? Volga oder... Also du denkst, schon mal die Grundidee von Ästhetik gehabt, also der Designer. Ja? Und das, ob das ein Küchenmesser ist oder ein Kaffeepott oder irgendetwas, alles hatte denselben Geruch von Klobigkeit und unattraktiv und all das. Und das kommt aus dem Joch der Knechtschaft. Und wenn die Knechtschaft aufhört, wo Menschen über Menschen herrschen, wenn der König regieren darf in seinem Haus, wird eine Kreativität, eine Freiheit freigesetzt werden, weil keine Angst mehr da ist, Angst vor Fehler zu machen. Ich kenne Gläubige, die trauen sich nicht zu singen, weil sie Angst vor ihrer eigenen Stimme haben. Wir wollen die Welt besiegen und haben Angst vor unserer eigenen Stimme. Ich bitte dich. Irgendwo müssen wir anfangen, überwinder zu werden. Wir kennen Gemeinden, die sagen, komm, lass uns im Heiligen Geist singen. Und dann der Lobpreisleiter und ich, wir sind die Einzigen, die singen und die anderen kriegen den Mund nicht auf. Weil der Klangteppich, hinter dem sie sich verstecken können, fehlt. Das laute Keyboard und das mächtige Schlagzeug, wohin das sich alle verstecken können. In Klammern. Die Herrlichkeit Gottes kommt in die Gemeinde durch die Stimme. Ich bin jetzt ganz weg vom Thema, aber ich sag's mal. Die Herrlichkeit Gottes ist in der Stimme. Instrumente sind gut, aber der Punkt muss kommen, wo die Instrumente mal schweigen oder so zurückfahren, dass unsere Stimmen das Dominante sind. Und wenn die Stimmen eins werden, wie ein Mann, kommt die Herrlichkeit. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Habe ich den Eindruck. So, da ist eine Sehnsucht im Herzen Gottes, die Gemeinde zu prägen und der Gemeinde zu sagen, erlaubt mir, dass ich euch mehr zeige von meinem Feuer, von meiner Leidenschaft, von meiner Sehnsucht, den Sohn zu ehren. Und werdet davon erfüllt. Was wir sehen, werden wir. Es ist so einfach. Was wir sehen, werden wir. Was schreibt Paulus von den ersten Christen? Wir alle schauen die Herrlichkeit des Herrn an mit aufgedecktem Angesicht. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild, wie es vom Geist geschieht. Wir werden das verwandeln, was wir sehen. Nimm einen fleischlichen Gläubigen, der Abend für Abend seine beste Zeit opfert vor der Glotze. Er wird in das verwandelt werden, was er sieht. Und nach wenigen Monaten der Geist der Welt und die Gier der Welt und die Unreinheit der Welt wird aus seinen Augen quellen. Und alle, die ein bisschen die Heiligkeit Gottes gesehen haben, sehen es. Hier ist jemand, der gibt sich hin dem Geist der Welt und ernährt sich von Dreckfetzen statt vom klaren, frischen Wasser. Was wir sehen, werden wir. Und deswegen muss dieser Schrei kommen. Wir wollen dich sehen. Zeig dich uns. Wir brauchen mehr von dir zu sehen, wie Mose. Zeig mir deine Herrlichkeit. Zeig mir deine Herrlichkeit. Und Gott hat gehört. Und Jesus sagt, Johannes 17, 26, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind. Ganz nah. Man kann nah sein und noch näher oder weiter und ganz weit. Und wie nah wir sind, das bestimmen wir, nicht Gott. Gott hat uns alle gerufen, bei ihm zu sein. Und Jesus sagt, ich will, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Es ist das Verlangen Jesus, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Das ist etwas total anderes, wenn du das weißt, als wenn du nur mal probierst zu beten, wie Mose, zeig mir deine Herrlichkeit. Wenn du kapierst, bevor du den ersten Gedanken und Wunsch nach Herrlichkeit hast, hat Gott längst beschlossen, ich muss sie ihm zeigen, ich will sie ihm zeigen. Das ist mein Verlangen, meine Herrlichkeit ihm zu zeigen. Dann hast du ein ganz anderes Fundament. Dann weißt du, du musst nicht an seiner Willigkeit arbeiten. Das ist schon abgehakt. Dann weißt du, da gibt es nur noch einen Bereich, wo gearbeitet werden muss. Das ist die Trägheit und die Passivität und die Gleichgültigkeit und die Lähmung und die Lust der Welt in deinem Herzen. Da muss gearbeitet werden. Gottes Herz brennt. Wir müssen ihn nicht willig beten. Wir müssen ihn nicht überzeugen, sich zu uns offenbaren. Sondern wir müssen uns reinigen, damit wir ihn sehen. Heute hat es jemand gesagt oder gebetet oder was? Selig, die reinen Herzen sind, denn sie werden ihn schauen. So, da ist der Bereich, wo gearbeitet werden muss. Da ist der Bereich, wo Gott ran muss. Es geht um unser Herz. Und Brautgesinnung kommt. Wenn wir Gott an unser Herz lassen, wenn wir Gott erlauben, ein tiefes Werk an unserem Herzen zu tun, Dinge um zu zeigen, die da nicht hingehören, und zu zeigen, wie Gott sie sieht, uns Abscheu davor zu geben, damit wir dann zu ihm schreien, weil Gott errettet uns von unseren Feinden, nicht von unseren Freunden. Gott rettet uns von unseren Feinden. Und wenn die Gier nach den Dingen der Welt dein Feind wird, dann hast du einen Retter. Solange das für dich okay ist, solange das akzeptabel ist, solange du sagst, du, damit kriege ich das irgendwie noch unter einen Hut, da kann ich schon mit leben irgendwie. Solange wird Gott nicht kommen. Aber wenn es dein Feind wird, dann sagst du, Gott, nimm das raus, das passt nicht zu mir. So kann ich dir nicht dienen, so kann ich dir nicht gefallen, so kann ich niemals in dein Bild umgestaltet werden. Nimm das raus, was immer das ist. Dann kommt Gott und hört. Er rettet von unseren Feinden. Und er ist ein mächtiger Retter. Halleluja. So kommt Heiligung zustande. Nicht, oh, schaff das nicht mehr, oh, schaff nicht mehr, oh, was bleibt denn da noch an Vergnügen übrig? Ja. Wer so denkt, kommt aus der völlig falschen Ecke und er kennt Gott nicht und er wird sich nur in eigener Kraft abkrampfen und unglücklich machen. Heiligung ist, wir werden ergriffen von Gott und wir kommen in eine tiefere Übereinstimmung mit ihm. Und wir flehen darum, wir trachten danach, wir streben danach, dass er in unserem Herzen eine solche Veränderung bewirkt, damit wir lieben, was er liebt. Und damit wir hassen, was er liebt. Und weil Gott so wenig bekannt ist, deswegen tolerieren wir in unserem Leben und im Volk Gottes so viele Dinge, mit denen Gott überhaupt nicht einverstanden ist. Wir können sogar über Bücher, über die Gott weint, begeistert sein. Bücher, die voller Lügen sind über seine Heiligkeit, können wir noch als Bestseller unseren Freunden zu Weihnachten schenken. Wir sind so weit weg von den Realitäten. Wir kennen Gott nicht. Und wenn du dann mal diese Bücher bei Namen nennst, dann kommt der Protest und dann kommen die E-Mails und dann werfen die Leute mit allem Möglichen und sind total gekränkt, weil du ihnen anscheinend etwas wegnehmen willst, was doch ihr Ein und Alles ist, was ihre Schätze sind. Der große Schrei ist, wir müssen Gott kennenlernen. Das ist Nummer eins. Wir müssen Gott kennenlernen. Und Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich verschworen hat, wir leben zusammen mit dem einen Ziel, wir wollen ihn kennenlernen, um in sein Bild verändert zu werden. Unser Ziel ist seine Demut, seine Barmherzigkeit, sein Hass auf das Böse, seine Kühnheit, seine Freiheit von Menschenfurcht, All das soll in uns Gestalt gewinnen. Das ist unser Ziel und das macht Gemeinde aus. Wir haben gemeinsam diesem Ziel uns geschworen. Und ich kenne Dutzende und Dutzende von Gemeinden, deren Ziel einfach darin besteht, zu existieren. Sich von Meeting zu quälen. Und die Aufgabe der Leiterschaft ist, einen Predigtplan aufzustellen. Denken Sie. Kein Wunder, dass du 10 Jahre später wieder kommst und du siehst noch weniger von Jesus als vor 10 Jahren in der Gemeinde. Noch weniger Gegenwart Gottes als ein paar Jahre vorher. Es wird immer dünner, immer dünner. War keine Sehnsucht da. Weil man nicht weiß, warum kommt man zusammen? Was ist das Ziel von dem, was wir hier haben? Es gibt ein schönes Zitat von einem weltlichen Schriftsteller, den ich auch nicht empfehlen würde, aber dieses Zitat ist absolut super und es beschreibt, was wir tun in Gemeinde. Als wir das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Das ist, was an vielen Stellen in der Gemeinde ist. Kein Plan. Warum sind wir da? Was wollen wir? Was wollen wir erreichen? Wie passen die Dinge, die wir tun, oder wie weit sind die Dinge, die wir tun, geeignet, um dieses Ziel wirklich zu erreichen? Planlosigkeit. Einfach nur von Versammlung zu Versammlung sich schleppen. Ohne Plan, ohne Überlegen, ohne Inhalte. Was machen wir, was wollen wir? Passt das? Wenn wir das noch 100 Jahre weitermachen, haben wir eine Chance, das Ziel zu erreichen. Wenn nein, müssen wir die Dinge, die wir tun, verändern. Jede Firma, die so umgehen würde mit sich selber wie die Gemeinde, wäre längst pleite. Man muss innehalten, man muss überlegen, was ist unsere Strategie? Funktioniert die, um das Ziel zu erreichen? Was ist überhaupt unser Ziel? Ich treffe mich mit Ältesten, sage, erklärt mir, warum es euch gibt. Erklärt mir, was euer Ziel ist. Und die wundern sich über meine Fragen und denken, ich habe ein Problem. Ich sage, nein, ihr habt ein Problem. Ihr habt ein Problem. Ihr habt keine Identität, ihr habt kein Ziel. Und wer kein Ziel hat, hat keine Richtung. Und wer keine Richtung hat, hat keinen Drive. So einfach ist es. Erstmal müssen Älteste ihre Hausaufgaben machen und müssen überlegen, wofür gibt es uns eigentlich? Was hat Gott gesagt? Was müssen wir hier tun? Warum sind wir überhaupt da? Was sollen wir tun? Und wenn wir das nicht wissen, wir verschwenden nur kostbaren Sauerstoff. Ohne irgendwas zu erreichen. So, damit beginnt es. Was ist unser Auftrag? Was ist unsere Identität? Es klingt nicht so praktisch, aber es ist extrem praktisch. Und wenn das in der Gemeinde verankert ist, eine Identität, eine Richtung, dass das Gros der Leute weiß, du, da geht's lang, das wollen wir erreichen in unserem persönlichen Leben und in der Gemeinde. Dann wird eine Unterstützung vom Heiligen Geist kommen, die sonst niemals stattfinden wird. Weil niemand hat mehr Verlangen, dass das Wesen Jesu sichtbar wird als Gott, der Heilige Geist. Der Heilige Geist kommt, um Jesus zu verherrlichen. Was bedeutet das? Er zeigt, wie wunderbar, wie schön, wie praktisch, wie segensreich, wie einfach fantastisch Jesus ist. Das tut er nicht auf theoretische Art und Weise, sondern Menschen einfach kommen näher zu Gott und werden verändert. Wir sagen, boah, was der hat, möchte ich auch haben. Wie der mit Jesus lebt, so möchte ich auch leben. Und wir sind ein Vorbild für die Neubekehrten. Die kommen rein und sagen, wenn ich mal groß bin, ich will so Jesus nachfolgen wie meine Leiter. Das ist Gemeinde. Wir sind Vorbilder. Wir geben eine Richtung vor. Wir legen einen Maßstab vor, der immer feiner und immer klarer wird, nicht immer niedriger wird. Der Trend, wo nicht der Heilige Geist regiert, sondern der Geist der Welt. Der Trend ist, der Maßstab geht immer weiter runter. Wenn du siehst, mit welcher Lässigkeit heute in vielen Gemeinden Paare geduldet werden, die zusammenleben, ohne Mann und Frau zu sein. Kannst du dich erinnern, wenn du alt genug bist, das wäre vor 20 Jahren ein Skandal gewesen. Noch vor 30 Jahren wäre es auch doch ein Skandal gewesen, was vom Gläubigen gar nicht zu reden ist. Der Maßstab sinkt und sinkt und sinkt und sinkt. Und wenn wir sich verankern im Maßstab des Wortes Gottes, im Bild Jesu, und sagen, das ist normal, das ist richtig, das ist, was Gott wohlgefällig ist, dann werden wir uns immer weiter anpassen. Und das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Unser Maßstab soll klarer werden, weil wir mehr von Jesus sehen. Weil es immer deutlicher wird, das ist göttliche Heiligkeit, das ist göttliche Barmherzigkeit, das ist göttliche Reinheit, das ist das Herz Jesu. Und wir sind davon berührt und sagen, das will ich haben. Danach strecke ich mich aus. Dafür lebe ich, dass das in mir hervorkommt. Das ist unsere Identität. Ich schlage vor, das kann ich auch, ist ja noch früh am Abend. Ich schlage vor, dass wir einfach noch mal eine kurze Zeit nehmen vor dem Herrn. Und dass wir das festmachen, dass wir eine Antwort geben, sagen, Gott, ich weigere mich, planlos zu leben. Ich weigere mich, konzeptlos zu leben. Ich weigere mich, einfach so mitzuschwimmen in der Gemeinde. Ich will aktive Schritte gehen. Ich will einen Plan haben. Ich will wissen, was ich tue und warum ich es tue. Und ich will das als ein realistisches Ziel vor Augen sehen. Man kann auf eine spürbare Art und Weise Jesus ähnlicher werden. Paulus hatte diesen Glauben. Er kämpfte und arbeitete und mühte sich ab und litt Geburtswehen, bis Christus in ihnen Gestalt gewann. Das ist das Mühen, die Sehnsucht des Heiligen Geistes. Und wir wollen dich einladen. Gott, heiliger Geist, du bist gekommen, um uns den Nebel wegzunehmen, den Schleier vor den Augen, um uns dieses schöne, herrliche Ziel zu zeigen, in das Bild Gottes verwandelt zu werden. Das ist deine Aufgabe. Das ist, was du mit meinem Leben tun willst. Jesus verherrlichen. Du willst ihn zeigen in seiner Schönheit, in seiner Klarheit, in seiner Reinheit, in seiner Wahrhaftigkeit, in seiner Gradheit. Du willst ihn zeigen, Heiliger Geist. Und wir wollen dir Raum geben und wollen zunehmen in dieser heiligen Verzweiflung. Wir brauchen dich, dass du uns ihn zeigst. Heiliger Geist, zeige uns die Herrlichkeit Jesu. Zeige uns seine Schönheit. Zeige uns, dass es keine höhere und kostbare Berufung gibt, als in dieses Bild, in diese Ebenbildlichkeit verwandelt zu werden. Hilf uns, Heiliger Geist, dein Reden im Alltag zu hören und darauf zu reagieren. Wenn wir Dinge anschauen, die dir nicht gefallen, wenn wir Dinge reden, die dir nicht gefallen, wenn da Dinge im Herzen sind, gegen andere, Neid oder Verachtung oder böse Wünsche. Wenn diese Dinge da sind, gib uns Licht, diese Dinge zu sehen, damit wir umkehren können, damit wir das Gericht Gottes darauf fallen lassen können. Alles, was offenbar wird, wird gerichtet. Wir wollen in eine wachsende, tiefere Partnerschaft mit dir kommen, Heiliger Geist. Du bist der Geist, der heiligt. Wir wählen diesen Weg mit dir. Und du darfst uns stoppen, mitten in unseren unheiligen Handlungen, mitten in unseren Dingen, die gegen das sind, was wir beschlossen haben, die gegen das sind, was wir gebetet haben, die gegen das sind, was wir proklamiert haben. Du darfst uns sagen, das passt jetzt nicht. Wende dich ab, stopp es, wende deine Augen ab, wende deine Ohren ab, züge deine Zunge. Du darfst uns leiten uns korrigieren, uns überführen und zeigen, wo wir nicht in der Wahrheit sind, wo wir Dinge reden, die nicht wahr sind, die nicht gut sind, die nicht aufbauen, die nicht hilfreich sind. Du darfst Wächter sein über unseren Mund. Du darfst Wächter sein über unsere Augen. Du darfst Wächter sein über unsere Ohren. Heiliger Geist, wir geben dir ausdrücklich diesen Platz. Wir geben dir die Herrschaft. Und wir wollen an deiner Hand, aber untergeordnet unter deine Führung gehen und folgen. Praktischer und präziser und konsequenter als jemals zuvor. Danke, dass du unser Lehrer bist. Danke, dass du uns in alle Wahrheit führen wirst. Die Wahrheit über unseren wunderbaren König und die Wahrheit über die Abgründe unseres Herzens. Du darfst uns in alle Wahrheit führen. Wir erlauben dir das. Wir verneigen uns vor dir. Sei unser Lehrer. Gott, Heiliger Geist, führe, präge, leite. Das sind größere Dimensionen von Echtheit, Wahrhaftigkeit. Und die wollen wir haben. Und da wollen wir uns hineinführen lassen. Komm, Heiliger Geist, komm. Halleluja. 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 Mein Wunsch ist, dass du dich mit so einem Gebet eins machst, aber ich lade dich auch ein, dass du es auf deine Art und Weise auch nochmal selber sagst. Sei es still im Herzen, sei es geflüstert oder auch halblaut oder laut, ist mir egal. Aber streck dich aus, geh eine Partnerschaft ein, erkläre, was du willst, erkläre, was du nicht willst. Der Heilige Geist baut sein Therapieprogramm mit dir auf deine Festlegung, auf deine Erklärungen, auf deine Wahl. Du triffst die Wahl. Und dann in der Praxis, in der Situation, ist er da und sagt, du hast das gewählt, also das hat jetzt die und die Konsequenzen. Lass es sein, wende dich ab. Schalt ab. Gib ihm eine Antwort. Gib ihm eine Antwort für dich selbst. Halleluja. Halleluja.
Mit einem vollkommenen Herzen, was du hast.
Wir danken dir, Heiliger Geist, für deine Geduld als Lehrer. Wir haben es dir wirklich nicht leicht gemacht, wie Maler. Wir waren stur und wollten nicht hören. Haben dich ignoriert. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dich anzunehmen. Wir bitten dich, dass wir mehr von dir wahrnehmen, von deiner Erziehung, von deiner Prägung, von wie du uns leitest. Du erziehst uns, Nein zu sagen zu den weltlichen Begehren. Das ist, was wir lernen müssen. Nein zu sagen, sie zu verleugnen, zu sagen, nicht mit mir, das ist nicht mehr mein Leben, das ist nicht mehr meine Richtung, das ist nicht mehr, wie ich unterwegs bin, das ist nicht, was ich suche. Nein zu sagen, mach uns stark, gib uns Licht, gib uns Klarheit in der Situation, Nein zu sagen zu Dingen, für die wir doch wieder einen viel zu hohen Preis zahlen und wieder in Lähmung kommen, wieder in Lauheit kommen würden, wieder in Passivität kommen würden. Du weißt, welche Dinge uns schaden. Du weißt, welche Dinge uns verformen und betrügen und schöne Dinge versprechen, aber letztendlich der Preis ist so hoch. Und wir fassen wieder zurück und das Feuer, das hell brannte, glimmt wieder nur noch. Heiliger Geist, du kennst die Dinge im Alltag. Unsere Reaktionsweisen, unsere Wünsche, Dinge zu hören, Dinge anzuschauen, uns mit Dingen zu beschäftigen, die uns letztendlich wegbringen von der Herrlichkeit Gottes. Heiliger Geist, du bist gekommen, uns zu erziehen, uns zu trainieren, dass wir stark werden, im Licht sind und sehen, aha, hier ist die alte Einladung. Und wir sagen jetzt Nein. Und wir machen dem Feind die Tür zu und wir wenden uns ab. Wir gehen nicht in Selbstmitleid, wir gehen nicht in Anklage, wir gehen nicht in Selbstrechtfertigung, wir gehen nicht in uns reinwaschen und die anderen irgendwie schlimm irgendwie darstellen. Wir gehen nicht in diese Dinge. Wir wenden uns ab, wir lernen unter deiner Zucht zu leben, wir lernen Nein zu sagen zu den Angeboten, die aus unserem Fleisch und aus der Welt kommen. Wir lernen Nein zu sagen, die Tür zuzumachen. Nein, ich habe mich entschieden, Jesus ähnlich zu werden. Ich habe mich entschieden, mich rein zu bewahren. Ich habe mich entschieden, ihn zu erfreuen. In allem ihn an die erste Stelle zu setzen. Und weil ich mich dazu entschieden habe, deswegen sage ich zu dem Irrweg, zu dem Seitenweg, zu der Abkürzung, die keine ist, ich sage Nein dazu. Und bleibe auf dem geraden Weg. Bleibe auf dem Weg des Heils. Bleibe auf dem Pfad, wo mein Licht immer heller scheint. Heller und heller. Und heller und noch heller. Bis zum vollen, klaren Licht. Du sagst, steh auf und werde Licht. Wir stehen auf gegen Passivität, gegen Trägheit, gegen Menschenfurcht. Wir stehen auf gegen Menschengefälligkeit. Wir stehen auf gegen Anpassung, Duckmäusertum. Wir stehen auf für dich, für den König, für den, den wir lieben, für den, von dem wir so geliebt sind. Wir stehen auf und sagen, Herr, wir werden Licht. Lass dein Licht kommen, wir empfangen dein Licht. Wir sagen Ja zu deinem Licht. Und dein Licht dass wir einladen. Es leitet uns zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Dem Licht zu folgen ist der Weg in Klarheit, in Geradheit, in Wahrhaftigkeit, in Aufrichtigkeit dir gegenüber. Dem Licht zu folgen, dem Licht zu gehorchen, nach dem Licht Entscheidungen, Gedanken, Gefühle, Wünsche, Begierde, Pläne, Handlungen zu richten. Das ist der Weg. Und an deiner Seite wollen wir aufmerksamer, konzentrierter, hingegebener, beständiger diesen Weg gehen. Danke für deine Geduld. Danke, dass du nicht verzweifelt bist über uns. Danke, dass du erfüllt bist von der Gewissheit. Du kannst uns dahin bringen. Du kannst uns mitnehmen auf diesem Weg der zunehmenden Jesus-Ähnlichkeit. Du kannst es und du willst es. Hand in Hand gehen wir mit dir, mächtiger, wunderbarer, liebevoller, heiliger Geist. Halleluja. 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 Und Heiliger Geist, ich verspreche dir, das nächste Mal, wo du mitten in meiner Action dich bemerkbar machst, mitten in meinen Worten, die nichts Gutes sagen wollen, mitten in meinen Augen, die nichts Gutes sehen wollen, mitten in meinen Ohren, die ich ausstrecke, um wieder das Schlimme, das Schlechte, das Böse der anderen mit Begierde aufzusaugen, mitten auf meinem Weg zu Orten, bei denen ich nichts zu suchen habe. Du darfst mich stoppen. Beim Surfen im Internet. Du darfst sagen, hallo, stopp. Hier ist fertig. Du darfst die rote Kelle mit Blinklicht uns vorhalten und sagen, nein, tu es nicht. Um deinetwillen, um des Feuers auf dem Altar willen, tu es nicht. Lass dein Feuer nicht ausgehen. Pflege die Flamme. Heiliger Geist, du darfst uns stoppen. Du darfst uns leiten. Du darfst uns führen. Wir erlauben dir das. Wir wollen hören. Und jedes Mal darum, wenn wir nicht hören, wir übernehmen Verantwortung. Wir übergehen das nicht, wir überspielen das nicht, sondern wir gehen damit um und sagen, hier haben wir wieder dich ignoriert. Hier haben wir wieder in der alten Weise gehandelt. Hier haben wir uns wieder durchgesetzt und die mahnende Stimme in unserem Herzen zum Schweigen gebracht, überfahren, überrollt, platt gemacht. Heiliger Geist, wir werden gewissenhafter mit dem, was in uns passiert, umgehen. Und du lehrst uns mit großer Liebe. Wir wollen deine Güte und deine Strenge gleichermaßen wertschätzen, kennenlernen und beachten. Halleluja.
Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Halleluja. Amen. Solche Gebete sind dem Heiligen Geist so willkommen. Er sagt, das ist, was ich brauche, um meine Partnerschaft zu verstärken. Das ist, worauf ich warte. Ich will nur dein Wort, ich will nur deine Bereitschaft. will nicht geistliche Höchstleistung. Er will nur dein Wort. Er will nur, Heiliger Geist, du darfst. Ich will. Das ist alles, was er braucht. Und er nimmt das an. Und darauf baut er und geht mit ihm. Du wirst merken, in Situationen kommt die Alarmlampe. Es leuchtet. Hallo, Achtung, Vorsicht, jetzt ist genug. Wende dich ab. Und je mehr wir im Alltag, in Situationen, auf ihn hören, umso mehr Raum wird er bekommen. Halleluja. Amen.
Amen.
Amen. Halleluja. Okay. Seid gesegnet. Ich weiß nicht, wann treffen wir uns wieder hier? Wie ist das im Plan? 7:07.